wie sind so die Menschen offen. Und ich kann euch sagen, ihr habt eine fantastische Stadt. Ihr habt Leute hier, die nach Gott suchen. Glaubt es jemand von euch? Glaubt ihr, hier gibt es noch Menschen in eurer Stadt, die Gott brauchen? Ja? Also ich bin davon überzeugt. Wir waren am ersten Tag unterwegs, da hat es Josua schon ganz kurz gesagt, da sind wir mit 3 Jugendlichen ins Gespräch gekommen, die haben sich direkt für Jesus entschieden und während wir mit denen gebetet haben, kam ein 4. dazu, hat sich daneben gestellt, hat direkt mitgebetet, dann waren wir gestern in Viersen, da waren wir auch unterwegs und da hat sich direkt der nächste für Jesus entschieden, die meinte, sie sucht ihr Leben, also sie glaubt schon an Gott, aber hat noch nie was von einer persönlichen Beziehung gehört, kannte das gar nicht, dass es persönlich wird. Also hier sind Menschen, die offen sind. Und ich möchte euch heute ein Thema mit hineinnehmen. Das heißt, ich sehe Menschen. Wir wollen lernen, Menschen zu sehen, wie Jesus sie sah. Und das ist etwas, warum wir uns total freuen, hier mit Summer to Go zu euch zu kommen. Wir sind im Sommer hier mit einer Missionsreise, die wir seit ganz, ganz vielen Jahren durch Deutschland hinweg machen. Und wir freuen uns, wir starten in Dortmund, kommen dann hier zu euch nach Krefeld und wollen Menschen, Christen trainieren, wie mache ich das, wie spreche ich jemanden an, wie führe ich jemanden zu Jesus, wie gehe ich mit jemandem die nächsten Schritte, wie binde ich den quasi ein, wie kann ich das lernen und dann gehen wir ganz praktisch raus, das ist so ein bisschen wie eine Fahrschule, erst kommt Theorie und dann Praxis, weil stellt euch mal eine Fahrschule vor, ohne Theorie, naja mit Ach und Krach und ein paar Beulen und teurem Lehrgeld wird man es irgendwann lernen. Das ist bei Evangelisation auch so. Einfach machen, na, dann rammelst du manchmal irgendwie gegen, dann machst du irgendwie mal einen Schaden, dann lernt man draus und irgendwann durch die Erfahrung hat man es gelernt. Aber stellt euch eine Fahrschule vor mit nur Theorieunterricht. Und du hast noch nie das Kupplungspedal tatsächlich mal gedrückt. Du weißt gar nicht, wie du es kommen lassen sollst. Dann weißt du, wie die Getriebe miteinander funktionieren, dass sie sich lösen, dass sie wieder zusammenkommen. Dann kennst du die Straßenverkehrsordnung in- und auswendig. Aber auf einmal fährst du an die Ampel, Schulterblick, Verkehrszeichen. Warte mal, was war das nochmal? Du weißt alles, aber die Praxis und die Theorie zusammen macht einen ganz großen Unterschied. Und das ist Summer to Go. Wir wollen lernen, wie und es in die Praxis tun. Wir haben euch einen kleinen Trailer mitgebracht, wo wir einmal hineinschauen wollen, was Leute bei Summer to Go unter anderem erlebt haben.
Und er war so geflasht davon, hat in dem Gespräch sein Leben Jesus gegeben.
Das ist viel, viel einfacher, als ich gedacht hätte.
Danach war sie total verändert und sie war ganz ruhig und ganz klar.
Sagt zu seinen Freunden Walla, hey, da ist wirklich was passiert.
Nach dem Gespräch wollten beide Jesus annehmen in ihr Leben.
Wir haben halt 4 Bekehrungen direkt hintereinander erlebt.
Und dann hat sie es angeguckt und meinte so, hey, krass, es berührt mich gerade voll.
Erlebe diesen Sommer, wie Gott an dir und durch dich wirkt. Wer von euch möchte Gottes Kraft in seinem Leben erleben? Wisst ihr, ich auch. Das funktioniert, indem wir bereit sind, indem wir sagen, Jesus, ich bin bereit, gebrauche du mich. Ich möchte das erleben. Das waren jetzt nur paar ganz, ganz kurze Ausschnitte von hochintensiven Geschichten, wie Menschenleben verändert wurden. Ich kann euch sagen, ich habe euch ja gerade schon die Geschichte von meiner Frau erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Wisst ihr, es lohnt sich, es gibt Menschen, die offen sind, die suchen, nur manchmal sehen sie von außen nicht zwangsläufig so aus. Das heißt, wer bei Summer to Go dabei sein möchte, vielleicht könnt ihr auch nur im ersten Zeitraum, dann seid ihr herzlich eingeladen, nach Berlin zur ersten Tour zu kommen. Da sind wir in Berlin und in großen Hain und Umland und die zweite Tour findet hier in eurer Umgebung statt. Wir freuen uns über jeden, der die ganze Tour mitmacht, weil ich sag euch, das ist so ein bisschen wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Wir kommen als ein Team zusammen. Wir machen wie so eine Art Bootcamp, Trainingscamp, wir haben Trainingslager und dann gehen wir raus und spielen gemeinsam auf einem Feld. Ihr seid auch herzlich eingeladen, mal zum Einsatz dazu zu kommen. Das ist total toll, dann könnt ihr es mal kennenlernen. Aber wenn ihr richtig auf dem Feld mitspielen wollt, dann ist es super, die ganze Zeit dabei zu sein, um trainiert zu sein, um fit zu werden, um zu lernen, wie das geht. Deswegen freuen wir uns über jeden Einzelnen. Wir haben Flyer mit dabei, ihr könnt gerne den QR-Code euch abfotografieren, scannen. Wir haben die Flyer mit dabei, die könnt ihr euch gerne mitnehmen, weil ihr lernen werdet, wie das praktisch geht. Und ich möchte euch in das Thema mit hineinnehmen. Wir wollen sehen, wie Jesus sah. Und es ist ganz spannend, Habt ihr mit Sicherheit alle schon mal gehört, dieses Phänomen der selektiven Wahrnehmung? Weiß nicht, wann hast du das letzte Mal dein Auto gekauft? Und wir hatten das jetzt vor kurzem, habe ich Josua erzählt, ich habe mir ein Auto ausgeliehen gehabt und hatte mir eigentlich so eine Renault Clio Klasse bei Sixt bestellt, also das günstigste, was irgendwie möglich war, und die haben mir dann einen schönen VW Passat als Upgrade gegeben und da habe ich erzählt, ach guck mal, dieses Türkisblau, das hat mir richtig gefallen und hier, und habe ihm von den ganzen Sachen erzählt und dann fahren wir und sehen auf einmal ganz viele VW Passats in dieser Farbe. Ach guck mal, da haben wir doch gerade drüber geredet, ach, da ist ja noch einer, und wir haben sie auf einmal wahrgenommen. Sie waren die ganze Zeit auf der Straße. Aber ich habe sie gesehen und doch nicht gesehen. Das ist dieses Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Mit Sicherheit, als du dein Auto gekauft hast, hast du auf einmal gesehen, warum fahren die denn alle das auf einmal? Ich dachte, ich habe hier das ganz besondere Auto. Oder egal in welchen Prinzipien, wenn wir so eine selektive Wahrnehmung haben, sehen wir oder sehen wir nicht. Und wir wollen lernen, wie Jesus Menschen sah. Ja, und es ist so beeindruckend, was Jesus alles gesehen hat. Wisst ihr, Jesus sah die Not der Menschen. Wenn er umhergehte, sah er, ich glaube, wir lesen in der Bibel knapp im Neuen Testament 70 Mal, und er sah. Ganz häufig im Neuen Testament lesen wir diese Formulierung. Er sah die Not der Menschen. Weil wenn wir anfangen zu sehen, resultieren daraus nächste Schritte. Wenn ich gar nicht sehe, dann resultieren daraus auch gar keine praktischen Schritte. Wir müssen sehen, wo stehen die Menschen. Wir haben ja verschiedene Sinneswahrnehmungen, oder? Also wir haben unsere Augen. Wir riechen, wir fühlen, wir schmecken, wir tasten. Und das sind ja alles so Informationsquellen, die wir haben, um mitzubekommen, um zu sehen, keine Ahnung, wie ist denn hier dieser Gastprediger Kai Nachtigall? Wir riechen mal, ah ja, okay, vielleicht kenne ich das Parfüm, vielleicht nicht, oder wir sehen mal, wie wirkt er denn, wie ist seine Körpersprache, wir hören, wie benutzt er seine Stimmlage, wir machen ganz viele, wir tasten, wie ist denn sein Händedruck, ist das ganz wabbig, ist das stark? Das heißt, aus unseren Sinneswahrnehmungen sammeln wir uns Informationen. Das ist total interessant. Wisst ihr, wie die Verteilung ist im Gehirn, wie die Informationen überwiegen über deinem Auge? Man schätzt, dass 80% der Informationen übers Auge wahrgenommen werden, von allen Sinneswahrnehmungen. 80% aller Informationen, die du wahrnimmst, kommen primär über dein Auge. Dein Auge ist das Stärkste, was Sinneswahrnehmungen, was Informationsinput angeht. Auf das, was du schaust, kriegst du deine wesentlichen Informationen her. Und wenn wir anfangen, wie Jesus zu sehen, dann sehen wir die Not der Menschen. Dann sehen wir nicht mehr die Masken, die Menschen aufsetzen, sondern wir wollen sehen, wie es vielleicht in ihrem Herzen aussieht. Ich hatte eine Zeit lang im Fußballverein gespielt und war da relativ neu und bin mit einem Typen zum Spiel gefahren und war alleine mit ihm im Auto. Und was ich gesehen habe, war ein Mitspieler, der ist schnell, der ist flink, ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, kommt irgendwie aus Indien, ist in Deutschland, um sein Architektenstudium zu machen, und dachte mir, boah, der hat bestimmt gar kein Interesse an Gott. Das war, was ich gesehen habe. Das waren so die Informationen, die ich mir irgendwie beurteilt habe. Und dachte mir, naja, ich war selber eine Zeit lang für 3 Monate in Indien. Der ist bestimmt, der kann da gar nichts mit anfangen. Der hat bestimmt ganz viele andere Religionen. Und nee, der will das bestimmt alles nicht. Das waren meine Informationen, das waren meine Gedanken. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte sehen, wie Jesus sah. Also habe ich ihn gefragt. Mensch, was, dachte mir, ich kann doch mal wenigstens fragen, was er glaubt. Ich muss doch mal meine Informationen und meine Hypothesen überprüfen. Also frage ich ihn, Mensch, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Was glaubst du? Und wir reden und reden, und dann erzähle ich, dass ich an Gott glaube, dass ich an Jesus glaube. Und wisst ihr, was der mir auf einmal erzählt hat? Er meinte, weißt du, ich bin orthodox aufgewachsen. Ich kann mit Kirche nichts anfangen. Meine Eltern haben mir immer gedroht mit der Hölle. Ich kann mit Kirche, das war nur Bestrafung. Aber seit paar Monaten denke ich, da muss es mehr geben. Ich habe angefangen, The Chosen zu gucken. Ich frage mich, gibt es Jesus? Und ich so im Auto, Wo kommt das denn auf einmal her? Das habe ich nicht gesehen. Ich hatte eben noch nicht alle Informationen. Ich musste mir sie erstmal besorgen. Ich musste sie erstmal überprüfen. Daraufhin konnten wir zusammen beten. Der war total beeindruckt. Dann hatten wir Spiel. Dann haben wir uns ein paar Wochen später beim Dönerladen getroffen. Ich habe ihm das ganze Evangelium nochmal erklärt, habe ihn gefragt, möchtest du Jesus einladen? Und ihr müsst euch das so vorstellen, weißt du, das war nicht heilige Atmosphäre und irgendjemand hat da sein Klavier ausgepackt und so ein bisschen Moll in den Hintergrund gelegt, sondern wir saßen schön in so einer Dönerladen in Berlin. Und wonach es gerochen hat, war Knoblauchsoße mit Zwiebeln. Und in dem sitzen wir und ich erzähle ihm von Jesus, wie er Jesus persönlich einladen kann. Und dann sagt er, ja, das möchte ich. Und dann sitzen wir da, der hat sein Döner kaum gegessen, meiner war schon fast aufgegessen. Und der sitzt dann, sagt, Jesus, komm in mein Leben. Auf einmal guckt er mich an und sagt, noch nie in meinem Leben habe ich mich so frei gefühlt wie gerade. Was passiert mit mir? Danach suche ich. Und dann hat er erzählt, dass er eine Freundin hat, mit der es so ein bisschen schwieriger ist und die will ihm das ganze Zeit ausreden, dass er sich mit Gott nicht so viel auseinandersetzen soll. Und dann meinte ich, weißt du, wir haben einen Heiligen Geist, der möchte uns am Leben begleiten, gute Entscheidungen zu treffen. Möchtest du ihn haben? Ja. Und dann meinte ich, der hat ja keinen irgendwie pfingstcharismatischen, evangelikalen Hintergrund, gar nichts hatte der hat orthodox geprägt, ist aus Indien abgehauen, um hier zu studieren, damit er nicht mehr die ganze Zeit vom Fegefeuer hören muss. Und sitzt dann da und sagt, ja, wir laden, sagt, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Führe mich und zeige mir, wie ich das machen soll. Und auf einmal guckt er mich an und meint, das wäre so, als hätte gerade jemand zu mir gesprochen. Ich weiß, was ich tun muss. Wisst ihr, es fing an, weil ich ihn sah. Ich sah ihn nicht nur als den Rechtsaußenverteidiger meiner Mannschaft. Ich sah ihn nicht nur als, der kann es bestimmt nicht offen, weil, sondern ich sah ihn als Menschen und ich wusste, Gott liebt ihn. Und ich habe mich getraut, meine Vorurteile, meine Ängste, meine Zweifel zu überwinden. Ich sah ihn. Wisst ihr, Jesus sah die Not, Jesus sah die Verlorenheit von Menschen. Wir lesen das wie und Zachäus auf dem Baum klettert, wisst ihr, so ein Zöllner, gehasst von dem Volk, klein klettert nur auf und will nur einen Blick aschen. Wisst ihr, da waren hunderte von Leuten und Jesus sah Zachäus und sagt, Zachäus, ich will bei dir essen und das hat sein Leben verändert. Aber es fing damit an, dass er ihn sah. Wen siehst du in deinem Alltag? Wen siehst du und siehst du vielleicht gar nicht? Es gab eine ganz eindrückliche Situation, es ergab sich eine Pastorenkonferenz und die sind jahrelang nach der Pastorenkonferenz immer ins gleiche Restaurant gegangen und waren dafür viele, viele Jahre und das meine ich gar nicht zum Verurteilen, sondern ich kenne das aus meinem Leben, ich sehe Menschen und sehe sie nicht. Aber ich möchte euch herausfordern, einen neuen Blick zu machen. Die saßen alle da zusammen und nach vielen Jahren hat sich irgendwann mein Pastor getraut, die Kellnerin, die schon zum wiederholten Male nach vielen Jahren sie bedient hat, zu fragen, sag mal, weißt du eigentlich, wer wir so sind? Was kennst du? Nee, irgendwie so religiöse Leute. Viele Leute haben sie gesehen und doch nicht gesehen. Es war halt eine der Bedienungen. Aber irgendwann hat ein Pastor gesagt, ich möchte den Menschen sehen. Ich möchte diese Bedienung sehen, wie Jesus sie sah. Hat sie angesprochen, konnte für sie beten. Ist jetzt nichts groß, die Erweckung in dem Laden ausgebrochen, aber auf einmal ist ein Pastor aufgestanden und hat angefangen, den Menschen zu sehen. So häufig können wir aber unser Umfeld mehr als störende Geräusche sehen. Wisst ihr, ich oute mich, ich bin Profi da drin. Kopfhörer rein, am besten AirPods mit Noise Cancelling, einen guten Podcast und dann stresst mich keiner. Dann kann ich im Flugzeug sitzen, dann kann ich im Zug sitzen, dann kann ich im Bus sitzen. Dann blende ich alle aus und bin weg. Warum? Weil ich schnell tendiere, alle anderen als störend zu sehen. Aber Jesus sah Menschen nicht als Belastung oder störend. Er sah Menschen als eine geliebte Schöpfung Gottes. Er sieht dich. Er hat dich gesehen. Und jetzt die Frage, wie siehst du deine Nächsten? Die obersten Gebote sind: Liebe Gott mit allem, was du hast, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit allem, was du bist. Und liebe den Nächsten wie dich selbst. Stell dir mal vor, dein bester Freund, dein Ehepartner würde dich nicht mehr sehen. Ihr seht euch, sagt euch Hallo, aber er sieht nicht mehr deine Bedürfnisse. Er sieht nicht mehr, was dich interessiert. Er sieht nicht mehr deine Zweifel. Er sieht nicht mehr deine innerlichen Kämpfe. Er sieht dich und sagt Guten Morgen und das war's. Wisst ihr, den Nächsten zu lieben bedeutet, ihn zu sehen, mehr als die äußerliche Fassade. Das heißt, wir sehen, Jesus sah die Not, Jesus sah die Verlorenheit und wisst ihr, was Jesus immer sah? Das ist eine Sache, die ich so beeindruckend finde. Jesus sah den Einzelnen. Jesus sah nicht nur die Crowd, die Masse, die. Jesus sah den Einzelnen. Er hat sich 12 einzelne Leute ausgesucht, sie mit berufen. Jesus, als er an den See kam, wo die Menschen hingekommen sind, weil sie krank waren, sah er den einen und hat ihn geheilt. Jesus sah ganz häufig, immer und immer wieder, den Einzelnen. Es gibt eine Geschichte, die mich total fasziniert hat, und das ist ein Stück weit ein ganz großes Ziel, was wir mit Summer to Go verfolgen, was wir machen wollen. Wir wollen Menschen zu Alltagshelden befähigen. Das heißt, zu Menschen, die im Alltag mutig sind, ihre Angst zu überwinden und das Evangelium zu verkünden. Den Einzelnen zu sehen. Es gab am 18. Jahrhundert einen Menschen, der hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mein Leben, ich weiß nicht sagen, verändert hat. Das wäre das falsche Wort. Ich kläre mal auf, warum. Im 18. Jahrhundert gab es einen Mann, es war ein schüchterner Sonntagsschullehrer, der aber irgendwie das Herz hatte, hier Menschen von Jesus zu erzählen. Und er hatte so einen Schüler, der war eher so der Rebello. Das war eher so der... Der ist aufgefallen mit negativen Marotten, war nicht so der handzahme, brave Schüler. Aber irgendwie dachte sich, dem muss ich von Jesus erzählen. Und dieser Sonntagsschullehrer hieß Edward Kimball. Keiner von uns, wahrscheinlich, Max, wenn nur eine Handvoll, hat mal von Edward Kimball im Jahr 1855, meine ich, war es, in Boston gehört. Aber Edward Kimball hat sich entschieden, an einem völlig langweiligen, unspektakulären Tag sich zu entscheiden, ich möchte meinen Schüler erreichen. Und ist in das Geschäft gegangen, wo dieser 16-jährige Schüler war. Der war Schuhverkäufer. Und der hat sich entschieden, komm, in meinem Alltag, da wo ich bin, war keine Crusade, war kein großes Event, sich einfach entschieden, in seinem Alltag Jesus zu bezeugen. Und so ist Edward Kimball aufgestanden, ist als Sonntagsschullehrer zu seinem Schüler ins Schuhgeschäft gegangen und hat ihm von Jesus erzählt. Dieser kleine, eine Schritt hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die er selber bis zum Ende gar nicht mehr mitbekommen hat. Edward Kimball, ein schüchterner Lehrer, hat sich getraut, seinen Schüler zu erreichen und von Jesus zu erzählen. Dieser Schüler hat sich für Jesus entschieden, war Dwight L. Moody, ein großer, großer Evangelist. Und aus dem lesen wir eine Kettenreaktion, wie sich 6 weitere Menschen für Jesus entschieden haben. Er hat jemanden erreicht, der jemanden erreicht hat, der jemanden erreicht hat, der jemanden bekehrt hat und so weiter und so weiter. Darunter waren große Figuren in der Kirchengeschichte wie ein Billy Sunday und einer wieder unspektakulär, Mordecai Hamm. Mordecai Hamm war auch ein einfacher Evangelist, der irgendwann in England eine Predigt gehalten hat und ein junger Teenager in der letzten Reihe hat sein Leben Jesus gegeben, namens Billy Graham. Es fing an mit einem Lehrer in Boston, der sich getraut hat, an einem normalen Tag seinen Schüler zu sehen und einen Schritt zu machen. Billy Graham hat, viele von euch kennen ihn, große Evangelisation gehalten. Einer, der da drunter war, war Hans-Jürgen Meyer. Und Hans-Jürgen Meyer hat sich irgendwann gedacht, da ist so ein ganz verrückter Typ in Hannover. Der sieht so wild aus, der will mit Sicherheit nichts mit Gott zu tun haben. Junger Erwachsener, lange Haare, am Rauchen, liebt das Leben, feiert. Aber komm, ich erzähle ihm mal von Jesus. Hans-Jürgen Meyer also hatte sich entschieden durch Billy Graham. Und Hans-Jürgen Meyer hat angesprochen Werner Nachtigall. Und so hat sich Werner Nachtigall, mein Vater, auf der Straße, der ganz lange mit dem Glauben nichts zu tun hatte, gar nicht christlich aufgewachsen ist, auf der Straße sein Leben Jesus gegeben. Und Werner Nachtigall ist mein Vater. Mann, bin ich dankbar für Edward Kimball! Weil wäre Edward Kimball im 18. Jahrhundert sich nicht getraut, in seinem Alltag den Einzelnen zu sehen, hätte mein Vater sich nicht für Jesus entschieden und dann wäre ich gar nicht auf diese Welt gekommen. Wisst ihr, es war ein kleiner Schritt, der Großes verändert hat. Aber wisst ihr, was nicht war? Edward Kimball lag nachts und Jesus rief ihn und sagt, Edward, den einen musst du erreichen, damit verändere ich die ganze Welt. Okay, dann mache ich das einmal. Es war nicht die eine perfekte Situation, auf die er gewartet hat. Edward Kimball hat gar nicht mitbekommen, was das alles ausgelöst hat. Er war gehorsam im kleinen Schritt. Er sah den Einzelnen. Ich möchte dich herausfordern. Bist du bereit, zu diesem Alltagshelden zu werden, den einzelnen Menschen in deinem Alltag zu sehen? Wir warten ganz häufig so auf diese perfekte Gelegenheit, auf diesen einen Moment, wo alles zusammenkommt. Da passt alles. Da fühle ich mich gut. Da habe ich irgendwie, hatte ich vorher eine ganz starke Predigt mir gehört und dann kommt der auf mich zu und sagt, Kai, ich sehe in dir ist was anders. Kannst du mir den Weg zu Jesus führen? Ja, das mache ich. Komm doch mit in die Gemeinde und dann gliedere ich ihn ein und bringe ihn gleich zum Pastor. Und passiert nicht. Ist ganz, ganz, eigentlich fast nie die Realität. Ist nicht das, wozu Christus uns gerufen hat. Er hat uns nicht gerufen mit wartet auf alle Völker und macht sie zu Jüngern, bis sie auf euch zukommen oder wartet, bis ihr euch gut fühlt, wartet, bis ihr heilig genug seid, sondern er hat gesagt, geht. In allem, wo Jesus seine Jünger begleitet hat, er hat sie gesandt. Auch noch als er unter ihnen war, hat er sie in Zweierteams zusammengepackt und gesagt, jetzt macht mal. Jetzt geht mal. Glaubt mir, Petrus war da noch nicht ganz geheiligt. Ein paar Wochen später will da jemand Jesus festnehmen und der hackt dem Typen erstmal ein Ohr ab. Aber davor wurde er schon gesandt. Er hat nicht gewartet, bis wir perfekt sind. Jesus wartet nicht auf dich, bis du alles richtig machst in deinem Leben, bis keine Sorgen mehr da sind, bis du 3 Monate, 2 Jahre alle heiligen Entscheidungen getroffen hast, du deine Kindheit von A bis Z aufgearbeitet hast und du dich toll fühlst. Nein, fang an, heute zu gehen. Fang an, heute von Gott gebraucht zu werden. Fang an, den Einzelnen zu sehen. Ich möchte euch Johannes 4, Vers 35 vorlesen. Das ist ein ganz interessanter Vers. Könnt ihr gern einmal aufschlagen in eurer Bibel. Johannes 4. Und wir lesen mal ab Vers 34. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr noch nicht selbst gesagt, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wisst ihr, wie häufig sind wir und sagen, ja, in 4 Monaten. Ja, dann in Zukunft. Und ich sage immer, in 4 Monaten. Wisst ihr, Jesus spricht in Vers 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Wisst ihr, wir alle lieben Essen. Und wir essen ja auch nicht einmal und dann hören wir auf. Ich sage ja auch nicht, ah ja, das Steak, das war einmal lecker, jetzt weiß ich ja, wie es schmeckt, reicht mir. Sondern ich freue mich jedes Mal auf ein leckeres Stück Steak. Wisst ihr, ich freue mich jedes Mal über die Wahrheit in der Bibel. Weil es ist, ich bin dafür geschaffen, es ist meine Speise, Gottes Willen zu tun. Und Jesus sagt, sag doch nicht in 4 Monaten, sag doch nicht bald, irgendwann, sondern Was sagt er? Hebt eure Augen auf. Auf was sind deine Augen gerichtet? Ja, also Krefeld geht den Berg ab. Deutschland, oh, unter der neuen Regierung geht alles ganz schlimm. Die Steuern, die Probleme in unserem Land, die Migration, die Probleme hier, das und was und jenes und so weiter. Auf was sind deine Augen gerichtet? Auf die Probleme? Auf die Herausforderungen? Auf deine Fehlbarkeit? Oder auf Christus? Auf die Not, auf den Einzelnen. Worauf schaust du? Es ist so schön, Lieder zu singen und sich gegenseitig zu ermutigen. Hey, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Toll, das ganz leicht zu sagen. Aber glaubst du das? Schaust du so in deinem Alltag auf deine Probleme? Hey, wenn das mein Problem ist, na, dann ist es doch herrlich. Weil Gott ist auf meiner Seite. Hey, wenn nur das die Probleme in Deutschland sind, na, dann kann Gott doch Großes in unserem Land tun. Auf was schaust du? Wisst ihr, wir wollen Alltagshelden in Deutschland erwecken, die nicht mehr auf die Probleme schauen, sondern wie David gegen Goliath. Er hat nicht gesagt, oh nein, Goliath ist so groß. Der meinte sich, ach Goliath, der Typ, so ein Winzling gegen meinen Gott, nicht gegen mich. Ich vergleiche doch nicht das Problem gegen meine Größe, sondern ich vergleiche das Problem gegen Gottes Größe. Und da ist jedes Problem klein. Auf was schaust du, auf was sind deine Augen gerichtet? Das sind nun mal 80% deiner Informationen. Und daraus resultiert ganz viel deines Glaubens. Schaust du darauf praktisch in deinem Alltag? Schaust du auf das, wie blöd die Mitmenschen um dich herum sind, was alle anderen falsch machen und du bist der Einzige, der das Richtige weiß? Oder schaust du auf deine Fehlbarkeit? Jesus sagt Folgendes. Das Problem ist nicht die Ernte. Das Problem ist der Mangel an Arbeiter. Jesus sagt, die Ernte ist reif, die Arbeiter aber sind weniger. Hebt eure Augen auf und seht die Felder in Krefeld an. Nicht in 4 Monaten erst bei Summer to Go ist die Ernte reif. Hebt eure Augen und seh deinen Kassierer, seh deinen Nachbarn, seh deinen Arbeitskollegen, seh deinen Sitznachbar in der Schule. Hebt deine Augen auf, die Ernte ist reif. Amen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass die Realität, die in meinem Leben herrschen soll, das Wort Gottes ist und nicht meine Umstände. Und die Bibel sagt nun mal, die Ernte ist reif. Meine Umstände fühlen sich nicht immer so an. Ja, gibt auch Ablehnung. Ja, ich habe auch ganz schlechte Gespräche. Ja, ich traue mich manchmal auch nicht. Ja, ich verpasse auch Chancen. Ich habe auch gestern eine Chance in Krefeld verpasst. Habe ich mir gedacht, ah, soll ich den ansprechen? Ah, ich spreche den an, spreche ich den nicht an. Und ich bin weitergegangen. Aber wisst ihr was? Die Bibel fordert mich und dich auf. Heb deine Augen und schau Krefeld an. Johannes 4, Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder in Krefeld an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Das ist eine Zustandsbeschreibung deines Umfelds. Bist du bereit, die Ernte zu sehen? Sehen kann man lernen. Es ist eine Entscheidung, ein Fokus. Es ist etwas, was du ganz konkret beten kannst. Jesus, ich tue Buße. Es fängt in allem in unserem Leben, fängt Veränderung an, dass wir in unserer Fehlbarkeit kommen und sagen, Jesus, wir sind von dir abhängig. Ich möchte andere Dinge in meinem Alltag sehen. Ich will nicht nur mein Bauchnabel sehen. Ich will nicht nur die Karriereleiter sehen. Ich will nicht nur mehr meine Gesundheit sehen. Ich will nicht mehr nur die Partnersuche sehen. Ich will das sehen, was du in meinem Leben vorbereitet hast. Wisst ihr, ich habe mich irgendwann in meinem Leben entschieden und es war die beste Entscheidung, um die richtige Frau in meinem Leben zu finden. Ich habe nicht gesagt, Jesus, ich suche mir eine Frau aus, mit der ich laufen kann und dir dienen kann, sondern Jesus, ich suche dich und laufe und ich schaue, wer mit mir läuft und den heirate ich. Und das war meine Frau. Ich bin gelaufen, ich habe auf Jesus geschaut. Ich habe nicht gesagt, ach Mann, ich bräuchte aber und es wäre doch aber und das sollte noch jenes und hier und meine Gefühle und meine Zustände. Ich habe geschaut auf Jesus und habe gesagt, ich bin bereit, alles für ihn zu geben. Ich diene ihm. Ich möchte die Ernte sehen. Ich möchte meine Mitmenschen sehen. Und habe dann geschaut, wer mit mir läuft. Wisst ihr, die Bibel bezeichnet ganz häufig den Lauf, dass wir ihn zu Ende laufen sollen. Es geht nicht darum, dass wir hier einmal mit Summer to Go ankommen und danach denkt ihr, meine Güte, jetzt haben wir Evangelisation Gott sei Dank beendet für das gesamte nächste, für die gesamten nächsten 5 Jahre, weil wir haben es ja einmal gemacht. Sondern es geht darum, dass wir den Lauf vollenden. Es ist kein Sprint, es ist nicht ein einmaliges aus Fußballfeld quälen, sondern es ist eine Freiheit, wenn wir laufen können, wenn wir trainiert sind. Bist du bereit, Menschen neu zu sehen, deine Vorurteile Menschen gegenüber abzubauen, wieder eine Liebe für den Nächsten zu bekommen? Das heißt nicht, dass du ihr Verhalten tolerieren und sagen musst, das ist aber schön, wie du das machst. Wisst ihr, wir haben als Christen die einmalige Möglichkeit, wir können den Wert eines Menschen vom Verhalten trennen. Wir können Menschen lieben, weil sie wertvoll sind und dennoch andere Meinung haben über ihr Verhalten. Aber wir können den Einzelnen sehen und uns überlegen, was soll ich tun, damit diese Person näher zu Jesus kommt. Die Bibel definiert Liebe mit einem ganz einfachen Wort. In Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Gott gab, er definiert Liebe, indem er gab, noch bevor wir irgendwas dafür tun konnten. Bist du bereit, den Einzelnen zu sehen und die Liebe zu geben? Ich möchte euch wirklich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Man kann ganz inspiriert sein und sagen, ah, das klang aber toll und Mensch, ich freue mich auf Summer to go. Und Dinge, die irgendwie weit weg bleiben, bleiben bei 4 Monaten. In 4 Monaten, dann. Oder bist du bereit zu sagen, Jesus, ich möchte heute, ich möchte die nächste Woche, ich möchte in den nächsten 48 Stunden einen Menschen anders sehen. Vielleicht mein Nachbar, wo ich gar nicht weiß, dass der kurz davor ist, sich scheiden zu lassen. Vielleicht mein Klassenkamerade, der im Liebeskummer ist, der gar nicht mehr weiß, wohin. Vielleicht wer auch immer in deinem Umfeld. Bist du bereit, Menschen anders zu sehen? Dann möchte ich dich einladen, eine Entscheidung vor Gott zu treffen, ein Gebet vor Gott zu treffen. Und es praktisch zu machen und dafür aufzustehen. Es ist keine Gruppenentscheidung, wisst ihr, ihr braucht es überhaupt nicht. Schau auf links oder rechts, sondern bist du bereit, Menschen anders zu sehen? Dann lade ich dich ein, einfach aufzustehen, da wo du bist. Und wir beten gemeinsam. Ich lade dich jetzt ein, es als allererstes in deinen Worten zu fassen. Ganz praktisch, dass du jetzt selber zu deinem Gott reden und sagen, Jesus, ich möchte Menschen anders sehen. Und ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu beten. Jesus, ich tue Buße, wo ich nur mich gesehen habe. Wo ich nur die 4 Monate sehe. Ich nehme deine Vergebung an. Ich möchte meinen Blick neu richten. Auf den Einzelnen. Heiliger Geist, führe und leite mich in der nächsten Woche, meinen Nächsten anders zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Und Herr, ich segne jeden Einzelnen, der hier steht vor dir, dass du seinen Blick neu richtest. Römer 12, Vers 2, erneuere unsere Sinne, erneuere unseren Blick, Geist Gottes, dass wir die reife Ernte sehen, dass wir den Menschen sehen, ihre Not, ihre Interessen, ihre Herz, dass wir den Nächsten sehen und ihn lieben können. Herr, führe und leite du uns und ich setze jeden Einzelnen frei mit Zeichen und Wundern, die dieses Wort Gottes verheißt, dass wenn wir gehen, werden die folgen, dass während du gehst und mutig kleine Schritte in deinem Alltag gehst, während du zu einem Alltagshelden wirst, in der nächsten Woche neue Schritte zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst so macht, aber wir hatten am Anfang auch den Eindruck, wisst ihr, wir wollen gern für euch auch noch beten. Wir machen gleich oder jetzt auch einfach ein bisschen Lobpreis. Wenn ihr ein direktes Gebetsanliegen habt, wo Dinge bei euch hochgeploppt sind, wollen wir gerne für euch beten. Kommt gern nach vorne, wir sind hier und wollen einfach für euch beten. Lasst uns in diese Gegenwart Gottes hineintreten. Schalt nicht ab, such dir jetzt nicht das neue Thema, geh nicht einen Schritt weiter, sondern bleibe genau an dem Punkt stehen, wo dein Herz gerade ist. Dass du sagst, Jesus, ich will Menschen anders sehen. Wisst ihr, ich bin selber so immer wieder herausgefordert, dass mich Menschen nerven. Dass ich gestresst bin, wie sich die Dinge weiterentwickeln, auch in unserem Land. Und ich komme zu Gott und sage, Jesus, gib mir ein Herz für Verlorene. Lass mich meinen Nächsten lieben. Mein Sitznachbar, der mich nervt. Meine Arbeitskollegin, die nur meckert. Wer auch immer, Herr, ich möchte ein neues Herz. Kein steinerndes, ein fleischerndes. Und wenn wir für dich beten können, lade ich dich ein. Komm gern nach vorne. Wir beten Gott jetzt einfach an. Und du hast jetzt Zeit vor deinem Gott.